wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 29. März 2024. Heute ist auch Karfreitag und ja, eigentlich hätten wir heute gar nicht senden wollen, weil dieser Tag für uns schon eine sehr große und auch schwere Bedeutung haben. Darüber wollen wir gleich reden, aber jetzt sind wir trotzdem da. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, und zu dem Tag, ich meine, der Ermordung von Jesus Christus passt tatsächlich auch dieses Wetter. Es regnet hier wirklich ziemlich heftig und das wird es auch morgen noch tun. Und ab Sonntag wird die Sonne wiederkommen. Das haben wir gerade gesehen. Wir haben 12 Grad. Den See sehen wir jetzt gar nicht im Moment. Also ob er jetzt changiert oder nicht, er wird es wahrscheinlich tun. Das schreiben die Naturgesetze vor. Wir sind dabei aber ein bisschen aus. Wie gesagt, 12 Grad. Es ist relativ warm. Soweit erstmal zum Wetter.
Ja, es wird Frühling so langsam, was nicht heißt, dass hier nicht auch noch ein Schneeeinbruch, ein Wintereinbruch kommen kann. Aber im Moment, du hast es gerade gesagt, ist es richtig warm geworden. Ihr Lieben, Karfreitag, das ist ein Tag, der nicht nur dunkel und düster ist für die Menschheit, sondern der leider auch voller Missverständnisse was das Christentum angeht, ist, Andreas, wir haben auch gestern wieder, wir beide, darüber gesprochen. Ihr Lieben, es gibt heute kein Abendgebet. Wer über diesen Tag mehr wissen möchte, möge bitte das Abendgebet vom Mittwoch aufrufen. Da ist schon vieles erläutert. Und ich möchte vielleicht mal von dir ein paar Worte dazu hören.
Zu dem Thema des Karfreitags. Naja, die Situation ist die, dass wir immer wieder davon sprechen in den Kirchen, dass es sich dann darum handelt, dass Gott seinen eigenen Sohn geopfert hätte, um damit die Menschen von ihren Sünden zu befreien. Und diese Absurdität hat mich damals schon als kleines Kind sehr belastet, weil ich war katholisch. War wohlgemerkt und bin dann zu meinem Kommunionsunterricht gegangen. Das war übrigens sehr nett, das war ein guter Pfarrer. Es war ja auch wirklich eine gute Atmosphäre, es hat mir definitiv nicht geschadet. Aber diese sogenannte Sühne-Opferlehre, die hat mich natürlich schon geprägt und zwar destruktiv. Weil ich mich gefragt habe, dass nach dem 5. Gebot man niemanden töten soll und ausgerechnet Gott lässt seinen Sohn töten, um Menschen, die sich für das Schlechte entschieden haben, also gesündigt haben, damit von ihren Sünden zu befreien. Und das kam mir dann vor, als wäre das eine Schutzbehauptung gewesen von Sündern oder vielleicht auch von Mördern. Denn Jesus ist ja nicht einfach nur getötet worden, sondern aus unserer Sicht ermordet. Und deshalb lehnen wir diese Sühne-Opferlehre ab, laufen damit natürlich Sturm gegen die großen Kirchen, weil es natürlich sehr schön bequem ist, wenn man sagen kann, ach ja, das ist ja alles in Ordnung und wir sind ja von den Sünden befreit.
Wir laufen gar nicht Sturm, sondern das muss jeder für sich selber entscheiden. Und in dem Abendgebet am Mittwoch ist auch zitiert der eine oder andere ranghohe Kirchenoberste aus Deutschland, Nikolaus Schneider zum Beispiel, der ja auch EKD-Ratsvorsitzender war und der das auch in Frage gestellt hat. Viele Christen glauben, Jesus sei für unsere Sünden gestorben. Nein, er ist wegen unserer Sünden gestorben. Jesus kam, um die Wahrheit zu bringen auf diese Erde. Die Menschheit war schon sehr verirrt damals, ähnlich wie heute. Heute ist vielleicht noch ein Tacken drauf. Um die Wahrheit zu bringen, dass wir Menschen uns in die Naturgesetze, in die Schöpfungsgesetze einfügen sollten. Er hat die 10 Gebote von Moses bestätigt, hat das Vaterunser gebracht. Und das hat halt den Obersten damals nicht gepasst. Er hat ihnen in die Suppe gespuckt. Das passte nicht zu ihrem guten Job, den sie da hochdotiert schon hatten, in den Tempeln und als Pharisäer oder als Schriftgelehrte. Und der musste weg, so wie heute auch. Man kann keinen Menschen mit dem Gottessohn vergleichen, aber das System ist das gleiche. Unliebsame Menschen, die der Wahrheit näher kommen wollen, passen einfach nicht ins System.
Naja, wir hatten das damals eben halt auch schon zur Zeit, als Jesus ermordet wurde. Es hatten sich dort Organisationen etabliert, wie es heute eben halt auch gibt, Kirchen oder sonstige religiöse Strukturen, die meinen, sie hätten die Wahrheit für sich gepachtet. Und diese Wahrheit ist sehr oft menschengemacht, um damit ihre Machtansprüche zu zementieren. Und das ist das, was dahinter steht. Und ich muss ehrlich sagen, es ist für mich immer wieder auch erschreckend, wie in der heutigen Zeit gearbeitet wird. Und genauso war es damals auch. Jesus kam ganz einfach nur mit den Schöpfungsgesetzen und hat gesagt, Kinders, ihr seid auf dem Irrweg. Wir zeigen euch einmal, wie es geht. Und anstatt ihm zuzuhören oder auch anstatt ihn einfach zu ignorieren, jeder hat ja das Recht, sich auch frei zu entscheiden. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind ja als Menschen mit einem Eigenbewusstsein ausgestattet und auch mit einer Entscheidungsfähigkeit. Und wir dürfen uns für jeden Weg entscheiden. Wenn aber sich Menschen dann für den Weg der Gesetze der Natur, die wir im Gewissen, das Wissen über die Gesetze wiederfinden, entscheiden, dann ist das deren gutes Recht. Wenn dann aber andere an ihren Machtstrukturen festhalten wollen und bringen dann diese Menschen um oder verfolgen sie, wie die Christenverfolgung ja damals gewesen ist, das war ja noch zu einer Zeit vor 500 nach Christus, als die Menschen und auch die Kirchen noch die Reinkarnation auch noch gelehrt haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gab die Reinkarnationslehre, die finden wir nicht nur in der Bibel, sondern eben halt auch in dieser Zeit nach Jesus.
Hört man diesen Regen, wie der an die Scheiben schlägt? Ich glaube ja. Also das können wir jetzt leider nicht vermeiden, dass es hier eventuell ein paar Nebengeräusche hören könnte. Ja, ihr Lieben, wer zu diesem Thema mehr wissen möchte, wer sich vielleicht jetzt auch gerade aufregt und sagt, wie kommen die dazu, diese christliche Grundlagenlehre in Frage zu stellen, da fragen wir einfach zurück, wie kann es sein, dass man nach wie vor so unlogisch entscheiden kann und sagen oder glauben kann, dass das richtig ist, dass wir die 10 Gebote haben und dass Gott gleichzeitig die Menschen dafür belohnen soll, dass sie ihren Sohn, den Gottessohn, töten. 5. Gebot, du sollst nicht töten. Dass also dagegen verstoßen wird. Alleine da liegt eine ganz, ganz große Möglichkeit des Irrtums und das sollte man sich genauer anschauen. Übrigens, in den 3 Bänden im Lichte der Wahrheit, in der Gralsbotschaft von Abdruschin, finden wir zu diesem Thema sehr viel Erhellendes, sehr viel Logisches und letztendlich ist und bleibt es so. Die Entscheidung, wie wir denken, die müssen wir selber treffen, jeder Einzelne.
Genau so ist es. Und ich muss auch sagen, ich war froh darüber, als ich das dann lesen durfte und verstanden habe, dass diese Sühne-Opferlehre nichts anderes ist als ein Vehikel für die Kirchenadministrationen, ihre Macht weiter auszubauen, indem sie einen Ablasshandel zum Beispiel brachten, bis zum heutigen Tag nach dem Motto, okay, du gehst dann hin zur Kirche, machst dann dort deine Beichte und dann gibt es einen Pfarrer, interessanterweise ein Mensch also, der mir dann die Sünden erlässt als Vertreter Gottes. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so absurd, dass es einen manchmal richtig schüttelt, wenn man das einmal verstanden hat. Und ich bin sehr froh darüber, dass diese Hybris der Menschen dadurch natürlich auch aufgeklärt wurde und immer mehr Menschen das auch offenbar verstehen. Und ich glaube, in den Büchern hat man denn den Weg gefunden. Ich habe ihn gefunden und ich glaube, jeder kann auch diesen Weg finden. Das ist nämlich keine Religion. Das ist auch keine Abrichtung, keine Sekte, kein gar nichts. Es gibt auch keine Organisation, wo man dann Gelder reinzahlt, sondern das ist eine ganz ureigene, direkte, individuelle Verbindung eines jeden selbst mit den Schöpfungsgesetzen und den daraus entscheidenden, ich sage mal, Entwicklungen, die man dann ableiten kann. Und ich glaube, jeder Mensch hat die Möglichkeit, das selbst für sich zu regeln. Selbst wir beide, die wir beide diese Bücher lesen, sind jeder einzeln in der Verbindung mit der Schöpfung und nicht gemeinsam im Kollektiv und auch nicht mit einer Gruppierung.
Das liegt einfach daran, dass wir natürlich, wenn wir eines Tages wieder hinübergehen dürfen oder müssen, dass wir dann auf uns alleine gestellt sind. Da, wenn es bei mir mal so weit ist, da wird der Andreas, entweder wartet der schon oder er kommt dann, wenn er so weit ist, hinterher. Aber da muss ich alleine durch. Da können wir uns nicht aufeinander verlassen, so wie wir das hier auf der Erde tun, sondern wir wissen jetzt schon, Jeder trägt für sein Denken, Handeln und seine Worte 100% die Verantwortung.
Wobei ich glaube, dass wir uns aufeinander verlassen können und die Verbindung, die wir haben und auch viele andere haben dürfen, die so intensiv ist, dass man schon spürt, das ist nicht nur ein Erdengang, der einen gemeinsam geprägt hat, sondern wahrscheinlich schon mehrere. Und insofern habe ich das Gefühl, dass es an der Stelle nicht unbedingt aufhört. Aber da spielt natürlich die Hoffnung eine Rolle.
Genau. Also ich denke schon, dass wir uns wiedersehen werden. Ich weiß nicht, ob du deine Hühner alle da wiedersehen wirst, also den Klaus und so weiter. Aber wie bei uns könnte es so sein.
Also den Klaus würde ich wirklich vermissen.
Okay, also bevor wir jetzt hier ins Detail gehen, ihr Lieben, fangen wir mal an mit den Meldungen. Es ist uns trotzdem wichtig gewesen, dass wir über dieses Feiertags- oder Karfreitagsthema doch wieder sprechen. Ihr wisst, dass wir das immer wieder tun. Wir kommen zu dem Schiffsunglück in Baltimore. Da ist also eine Brücke weggerammt worden. Da kommen nachher ganz spannende Details noch dazu. Das Frachtschiff heißt Dali, das diesen Einsturz der Brücke von Baltimore verursacht hatte. Und wie es in einer Meldung von ABC News heißt, hatte es nach Angaben des National Transportation Safety Board Gefahrgut geladen. Da gibt es eine Vorsitzende dieses Boardes, Jennifer Homendy, und die sagte, dass sich 56 Container an Bord befanden, die gefährliche Materialien enthielten, darunter ätzende und brennbare Stoffe, Lithium-Ionen-Batterien und so weiter. Und sie sagte, einige der Container seien gebrochen und im Wasser sei ein Schimmer festgestellt worden, um den sich die Behörden kümmern werden. Und der Schiffsdatenschreiber sei geborgen worden. Andreas, die Untersuchung soll nach dieser Frau Homendy 12 bis 14 Monate dauern, also 1 bis 2 Jahre. Aber man müsse jetzt schon dringende Sicherheitsempfehlungen aussprechen. Und ein vorläufiger allererster Bericht kann erst in einigen Wochen veröffentlicht werden. Ist das jetzt aus deiner Sicht eine Maßnahme, um mal per se zu warnen, dass da was sein könnte? Oder könnte da schon etwas Konkretes dahinter stecken?
Also ich glaube, das ist mehr ein Affekt. Das ist eigentlich üblich bei allen Unglücken, die sind, ob ein Flugzeug abstürzt, ein Schiff untergeht oder sonstige Katastrophen sind, dass man dann sofort diskutiert und sagt, wir müssen die Sicherheit noch genauer überprüfen und werden dann dementsprechend vorsorglich Warnungen aussprechen. Unterm Strich gesehen sind das relativ abstrakte Warnungen nach dem Motto, wir müssen noch besser aufpassen. Wir wissen ja überhaupt noch nicht genau, worum es geht. Und ein solcher Untersuchungsbericht ist natürlich ein gigantischer Aufwand, das muss man einfach mal wissen, weil so viele Faktoren technischer Natur, menschlicher Natur, Informationsstrukturen, all diese Dinge, die da eine Rolle gespielt haben, eventuell dann genau zu diesem Unglück durch eine Verkettung unglücklicher Umstände oder durch einen Hackerangriff oder sonstige Situationen eben halt passiert sein könnten. Und es ist ja, wir haben darüber gesprochen, technisch gesehen ein ungewöhnlicher Vorgang. Ich meine, jede Katastrophe ist ungewöhnlich, aber hier in dieser ganz besonderen Art, weil Ungereimtheiten dort sein könnten. Und die muss man eben halt überprüfen und deshalb ist es auch gut, dass es länger dauert. Das Problem ist, wenn dann irgendwann der Untersuchungsbericht bekannt wird, kann sich gar keiner mehr erinnern, dass es da mal war.
Also hier heißt es weiter, dass laut einem nicht klassifizierten Memo der Bundesbehörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit überwachen Bundesbeamte auch etwa 1,8 Millionen Gallonen Treibstoff, die sich im Inneren des Containerschiffs befinden, ob da eventuell Auslaufpotenzial gegeben sei. Laut ABC News hat das Ministerium für Heimatschutz das Wasser in der Nähe der Unglücksstelle als unsicher für Taucher eingestuft. Es werden Bedenken geäußert, nachdem das Schiff ja gegen diese Francis Scott Key Bridge geprallt war, dass da eventuell doch einiges mehr sein könnte. Und es gibt eben auch eine Warnung für Taucher, die dürfen dort nicht ins Wasser zunächst. Und außerdem, da hatte ich ein bisschen gestutzt, hat ein Elite-Team der Küstenwache bekannt gegeben, dass 13 beschädigte Container untersucht werden. einige mit Inhalten der Centers for Disease Control and Prevention, also auch die Seuchenbehörde, dass es eventuell gefährliche Materialien, Hazmat, das ist ja diese Bezeichnung für Gefahrengut, geben könnte.
Ja, man muss natürlich wissen, dass auf so großen Containerschiffen es üblich ist, dass Container auch mit gefährlichen Gütern dabei sind. Die sind dann speziell gekennzeichnet, speziell gelagert und so weiter. Und es gibt ja auch diese klassischen Muster, wenn ihr große Schiffe beobachtet, die zum Beispiel feuergefährliche oder explosive Materialien haben, dann gibt es so blaue Lampen, die übereinander stehen, feststehende kleine blaue Lichter. Man achtet nicht drauf. Je mehr davon sind, von 1 bis 3, desto gefährlicher ist dieser Gefahrguttransport. Ich glaube, das war hier nicht der Fall. Aber es könnte natürlich sein, dass da bestimmte Dinge drin sind. Und diese Center of Disease Control ist die Behörde, die dafür zuständig ist. Also wir müssen auch da gespannt sein natürlich, was dann diese Dinge als Ergebnis herausbringen. Falls wir die Ergebnisse überhaupt erfahren in der heutigen Zeit der demokratischen Werteordnung.
Ja, vor allem, wenn man sich jetzt genauer anhört und betrachtet, über was wir jetzt gleich im weiteren Verlauf sprechen werden, da ist natürlich das Vertrauen in die obersten Behörden leicht bis mittelschwer angekratzt, denn es sind so viele Fragen offen, die nicht beantwortet werden im Moment, Andreas. Also es gibt ja weitere Folgen, die jetzt erkennbar sind bei dieser Katastrophe. Und man geht davon aus, und wir müssen wohl alle davon ausgehen, dass die Auswirkungen noch lange spürbar sein werden oder jetzt überhaupt erstmal ihren Anfang nehmen. Denn wir haben es gerade gehört, die Untersuchungen dauern bis 2 Jahre. Der Hafen ist stillgestellt, der Betrieb wurde eingestellt. Deiner Ansicht nach verdichten sich ja die Indizien, dass es sich doch eher um einen Anschlag gehandelt haben könnte. Und ich meine, dann fragt man sich natürlich, wer könnte dahinter stecken? Und vor allem, warum wird sowas nicht diskutiert jetzt öffentlich? Die technischen Zusammenhänge hatten wir ja im letzten Podcast besprochen. Viele Experten aus euren Fachkreisen zum Beispiel hatten die Befürchtung mit vielen Mails bestätigt, aber es sind nach wie vor alles Spekulationen, man weiß es nicht. Nun gibt es ja nicht nur die technischen Fragen eines solchen Unglücks, sondern weitere spannende Informationen.
Ja, das ist eigentlich das Schöne, dass man sich wirklich damit auseinandersetzen kann. Schön ist das falsche Vokabular, glaube ich. Das Interessante meine ich. Also manche Besonderheiten, die nähren ja quasi eher eine Verschwörungstheorie, wie zum Beispiel der Name des Schiffes, du hast es ja gerade schon gesagt. Salvador Dali hatte 1945 sein berühmtes Bild mit dem Titel Zerstörte Brücke der Träume gemalt. Du hattest es ja gestern eingestellt auf unserer Seite. Und das Schiff, welches in Baltimore gegen den Pfeiler auffällig präzise mit überhöhter, verbotener Geschwindigkeit übrigens dann gegengerammt ist, hatte den Namen Dali. Kann natürlich alles Zufall sein. Aber auch die Tatsache, dass die Brücke Francis Scott, so heißt die Brücke, ja nach dem berühmten Amerikaner benannt wurde, nämlich dem Mann, der die amerikanische Nationalhymne geschrieben hatte, im Jahre 1812 übrigens während des Krieges zwischen den Briten und den Amerikanern, historisch Interessierte wissen das, nähert eine Symbolik hinter der Katastrophe oder könnte sie zumindest nähren. Das Gerücht, welches gestern viral ging, dass ein führender Offizier an Bord der Dali ein Ukrainer sein sollte, wurde von Faktencheckern der USA übrigens sehr schnell dementiert. Auffällig schnell. Nun will ich hier gern unterstellen, dass die Faktenchecker in den USA seriöser arbeiten als das, was wir hier in Deutschland gewohnt sind, wo umstrittene Aktivistenplattformen wie Korrektiv dann unter der falschen Flagge eines seriösen Recherchenetzwerks auftreten. Aber es fiel mir doch schon auf, dass die US-Checker extrem schnell recherchiert haben wollen, wer genau an Bord war. Auch finde ich interessant, dass man genauso schnell einen Anschlag dementiert und als Verschwörungstheorie abtut.
Ja, während das, was du hier schwurbelst, ja keine Verschwörungstheorie ist.
Ist es nicht, weil ich denke nur darüber nach und stelle fest, da gibt es bestimmte Situationen, die ich zum Nachdenken empfinde.
Ja, also mit den Symboliken ist das ja immer so eine Sache. Das ist ja dann, würde in den Bereich des Okkulten gehen. Und da kann doch gar keine Gefahr drohen.
Nein, also natürlich nicht, aber es fällt schon auf. Lass uns einfach mal weitergehen mit der ganzen Thematik.
Wir sehen ja jetzt speziell in der westlichen Welt Ja, eine bedrückende Zunahme der Vernichtung wichtiger Infrastruktur. Wir haben hier so oft schon darüber gesprochen. Rohstofflager brennen, wichtige Zugänge von Transportwegen sind blockiert, Energieverteilungspunkte sind auffällig oft gestört, die Lebensmittelversorgung, die Lieferketten im gesamten Westen immer wieder gefährdet. Große landwirtschaftliche Flächen werden durch Brände zerstört. Denken wir an Ohio. Da hat man ja die Amish People, die sehr gesund leben und arbeiten, von den Farmen verjagt. Und jetzt eben der riesige Hafen von Baltimore, einer der wichtigsten Häfen in den USA, vor allem für den Gütertransport. Es ist auch der wichtigste Hafen für die Verladung militärischer Güter. Ja, eben für den Ukraine-Krieg oder den Israel-Krieg. Aber die entscheidenden Effekte der Hafenschließung, die finden sich beim Transfer von Wirtschaftsgütern und Rohstoffen, vor allem im Energiesektor. Jährlich werden rund 25 Millionen Tonnen Kohle aus den USA über Baltimore exportiert. Und gleichzeitig nimmt der Hafen von Baltimore eine wichtige Schlüsselrolle in der Energieversorgung des Nordostens der USA ein.
Ja, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Die USA geraten nun in eine eventuell gefährliche Versorgungslage. Durch den Betriebsausfall des Hafens in Baltimore ist nun die wichtige Colonial Pipeline die einzige schnelle Verbindung des Nordostens der USA nach Texas und zu den dortigen Raffinerien. Das bedeutet etwas. Die Überland-Pipeline Colonial, so heißt die, ist mit einer Gesamtlänge von rund 8.900 Kilometern das größte Pipeline-Netzwerk für raffinierte Ölprodukte in den gesamten USA. Es transportiert täglich übrigens rund 3 Millionen Barrel an Treibstoff von Texas bis nach New York. Die jetzt vollständige Abhängigkeit von dieser Colonial Pipeline schafft eine hochriskante Versorgungslage im amerikanischen Energiemarkt. Denn wenn diese Pipeline jetzt ausfallen würde, hätten wir eine dramatische Versorgungsknappheit im bevölkerungsreichsten Nordosten der USA mit New York und Washington DC mitten im Zentrum.
Was in dem Zusammenhang auch kaum jemand weiß, die Colonial Pipeline stand ja bereits 2021 im Zentrum erfolgreicher Hackerangriffe. Und damals blockierte eine Hackergruppe namens DarkSide den Zugang zu den Servern für den Betrieb der Colonial Pipeline und forderte ein Lösegeld. Die Folge? Ein Shutdown des Pipeline-Betriebes für 5 Tage. Wenn wir das Bild noch ein bisschen größer ziehen, Andreas, wir haben ja gestern Abend wieder darüber diskutiert, ob wir diese gesamten Entwicklungen nicht in den Kontext stellen könnten oder sogar müssten mit den WEF, mit den WEF-Strategien. Nämlich Klaus Schwab, der hatte im Great Reset auch zum Thema Cyberpolicon dramatische Zerstörungen beschrieben, wenn es um die westliche Infrastruktur ging, inklusive einer drohenden Versorgungskatastrophe der Menschen.
Ja, so sehe ich das auch. Und das könnte ein wichtiger Zusammenhang sein. Und deshalb sollten wir kurz auf den aus meiner Sicht begründeten Verdacht, es ist nur ein Verdacht, eines eventuellen Anschlages in Baltimore einfach zurückkommen, statt von einem normalen Unglück zu sprechen. Normal ist vielleicht ein falscher Begriff, aber von einem Unglück zu sprechen. Ich lese zurzeit in vielen Insider-Portalen der internationalen Finanzwelt, die meisten sind in Englisch, dass man klare Anlagestrategien, oft explodierende Energiepreise abgibt und gleichzeitig empfiehlt, große Aktienpakete an der Börse abzustoßen. Begründet werden diese Empfehlungen, das sind Insider-Tipps, mit dem Baltimore-Unglück. Man geht also von explodierenden Versorgungsengpässen aus und von so stark steigenden Energiepreisen, dass selbst viele noch gesunde Großunternehmen diese Rahmenbedingungen eventuell nicht mehr überleben werden. Das sehe ich weiter als Indiz für den viel zitierten schwarzen Schwan oder den Beginn einer schwarzen Schwanreihe, also einem Event, um eine Wirtschaft zum Einsturz zu bringen, um die gigantische Geldmengenspirale zum Zusammenbruch zu bringen, um damit die Umverteilung zu machen, der die gesamte westliche Ökonomie in den Abgrund reißen könnte, beziehungsweise auch soll.
Wir stellen heute noch ein Video ein von dem General Flynn, da sprechen wir auch noch drüber, der sich dazu in Amerika, in den USA geäußert hat, der diesen Begriff Black Swan eben auch gewählt hat für dieses Unglück. Wir sehen, wie es sich weiterentwickelt. Wir sehen, ob wir weiterhin vermehrte Zerstörungen erleben müssen, die speziell den Westen schwer schädigen könnten. Und wir sprechen auch immer wieder über die sogenannten wissenden Ultrareichen, wie Bill Gates, Jeff Bezos, Zuckerberg und so weiter, die ja die gigantischen Aktienpakete in den USA vor einigen Wochen abgestoßen hatten. Das war ja signifikant. Und das würde ja diese Verdachtsmomente einer konzertierten Aktion unterfüttern.
Ja, ich finde es vor allem unglaublich spannend, dass es vor allem die ehemalige westliche Vorzeigewelt ist. Ich spreche schon von ehemaliger Vorzeigewelt, weil die ist ja dermaßen angeschlagen, der Westen, dass mir manchmal ganz schummerig wird, die so extrem von diesen wirtschaftlichen Unruhen betroffen ist. Auf der anderen Seite sehen wir ja eine neue gigantische Infrastruktur im Osten. Denken wir an die weltweit operierende chinesische Seidenstraße, die sich ja mit hoher Geschwindigkeit entwickelt, oder auch Russland.
Was ich spannend finde, ihr müsst mal die Baltimore eingeben. Die Massenmedien, also gerade im deutschsprachigen Raum, stellen nahezu keine einzige wichtige Frage, was eventuell dahinter stehen könnte. Und von den Regierungsstatisten ist überhaupt nichts zu erwarten. China investiert zum Beispiel derzeit große Milliardenbeträge in einen gigantischen südamerikanischen Industriehafen. Peru liegt ja optimal am Südpazifik. Damit werden große ökonomische Kooperationen mit China geschlossen, während der Westen, ja, bis auf Kleinigkeiten kaum eine Rolle dort spielt.
Ja, das ist interessant. Und Peru hat die höchsten wirtschaftlichen Wachstumsraten im südamerikanischen Raum und arbeitet intensiv mit China zusammen. Nicht mit dem Westen, sondern mit China. Und dagegen besteht die Strategie der deutschen Wirtschaftspolitik dagegen, um das mal wirklich als Lächerlichkeit dagegen zu stellen, statt in Peru in Industriehäfen oder in ökonomische Strukturen zu investieren, in Peru lieber Fahrradwege für hunderte Millionen Euro auf Kosten deutscher Steuergelder zu bauen, um ihre grüne, unsinnige Ideologie umzusetzen. Das steht dann dem dagegen. Da wundert man sich natürlich nicht, dass Europa in solchen Schwierigkeiten steckt.
Ja, die sind ja schon symbolhaft geworden für die Auslandspolitik der Grünen. Ja, wir werden euch über dieses Thema weiter unterhalten oder auf dem Laufenden halten. Empfehlenswert der heute Abend eingestellte Beitrag, wo der General Michael Flynn, der war ja Berater bei Donald Trump, das Ganze ganz klar einordnet, eben als als eine Art schwarzen Schwan. Er mutmaßt, dass dieses unvorhergesehene Ereignisse mit dramatischen Konsequenzen eben initiiert gewesen sein könnte. Und er appelliert an die Menschen, die sich eben nicht von gezielt gestreuten Fehlinformationen in die Irre leiten lassen wollen, und sagt, es gibt eine Menge schlimmer Dinge, die wir im Rahmen speziell dieses Vorfalls herausfinden werden. Und wir können nichts ausschließen.
Ja, das ist der entscheidende Satz. Wir können nichts ausschließen. Um es noch mal zu klären, ich muss da seriös bleiben. Es geht hier nicht um eine Verschwörungstheorie, es geht hier auch nicht um Behauptungen, es geht hier um Verdachtsmomente, die heraus resultieren, dass die technischen Gegebenheiten dieser Katastrophe in Verbindung mit der Einbindung der gesamten Strukturen, ob das die Infrastruktur ist, die Versorgungslage oder eben halt die Finanzmärkte, die momentan schon im Vorfeld reagiert haben oder reagiert haben könnten, dass die dafür sprechen, dass man es zumindest dringend untersuchen muss.
Er hat eben auch in diesem Interview mit Alex Jones von Infowars ganz dezidiert darauf hingewiesen, dass es bei den vielen Ereignissen in den wenigen zurückliegenden Jahren immer wieder um Angriffe auf die Infrastruktur gegangen ist. Die Vernichtung von Energieinfrastruktur, der Lebensmittelinfrastruktur, gezielte Abschaltungen von Düngemitteln, landwirtschaftlichen Kapazitäten. Er weist eben auch darauf hin, warum die Bauern auch bei uns auf den Straßen sind, weil ihnen keine Zukunft gegeben wird, weil man die gesamte Lebensmittelstruktur oder Lebensmittelversorgungsstruktur weltweit offenbar auf Wunsch der wenigen Philanthropen umstellen möchte auf fabrikerzeugte Lebensmittel.
Ja, und da spricht einfach so vieles dafür. Und ich muss das mal aus meiner Sicht noch mal vielleicht kurz erklären. Ich bin ja ein ungelernter Journalist. Ich sage mal so, der Kofferträger von dir, du bist nun wirklich diejenige, die die ganze Arbeit macht und auch die Zusammenhänge journalistisch aufarbeitet. Ich kann nur klar denken. Aber wenn ich sehe, wenn ich so selbst recherchiere für mich, wenn ich sehe, welche Daten ich dann versuche reinzubekommen, international dann beispielsweise in verschiedenen Sprachen, heute über DeepL kein Problem, lässt sich auch alles relativ einfach übersetzen, mir einen großen Überblick verschaffe und recherchiere. Und wenn ich dann sehe, was die großen sogenannten Qualitätsmedien da vonstatten bringen, die ja auch die Möglichkeiten hätten und viel mehr Möglichkeiten hätten, vor allem unbegrenzte Mittel, weil die ja zwangsfinanziert werden durch diesen Druck, der ausgeübt wird auf die Bevölkerung, eben halt diesen Unsinn teilweise zu finanzieren. Das ist schon für mich das besonders Erschreckende zu erleben, auf welchem Niveau ein ZDF, eine ARD und so weiter da vor sich hinwursteln. Das ist für mich das Allererschreckendste überhaupt. Wie sollen sich denn die normalen Bürger ein Bild machen, sich entwickeln, wenn keine kritischen Fragen gestellt werden? Das ist das Problem.
Er gibt einen Hinweis, der Michael Flynn, der uns ja hier auch immer wieder beschäftigt, nämlich er sagt, hütet euch vor den Ablenkungen bei Krieg oder auch wenn es um eine Versorgungs- oder Lebensmittelkrise oder einen Krieg geht, dann geht es um Täuschung, um Ablenkung. Und auch wir diskutieren oft darüber, welche Nachrichten stehen hier an erster Stelle, was ist wirklich wichtig, was könnte eine Tarnoperation sein. Selbst bei, da kommen wir nachher auch noch drauf, bei den RKI-Files, das hat nun eine Plattform eines freien Journalisten oder zweier freier Journalisten veröffentlicht. Und auf einmal springen auch die Mainstream-Medien drauf. Nicht so wirklich vollherzig die meisten, manche ja. Ja, okay, jetzt beschäftigt uns das. Was aber tritt dann dafür in den Hintergrund? Was können wir dann derzeit eben nicht noch bearbeiten?
Ja, das ist das Spiel. Es geht nur noch um Ablenkung. Das ist das Dramatische. Und es sind ja nicht nur die journalistischen Veröffentlichungen, die man dann studiert. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne dann in die Expertengremien reingeht und gucke mal, was sagen Ingenieure dazu? Was sagen Fachleute? Was sagen zum Beispiel Experten für Schifffahrt dazu, wenn ein solches Schiff zum Beispiel irgendwie aus dem Ruder läuft, im wahrsten Sinne des Wortes? Wie sind die Antriebstechniken und so weiter? Physiker, was sagen die dazu? Also das ist ja der entscheidende Punkt. Und all diese Dinge werfen so viele Fragen auf und die werden eben halt überhaupt nicht gestellt. Und du hast völlig recht, die Mainstream-Presse berichtet erst dann, wenn die Tatsachen im Prinzip die Spatzen schon von den Dächern pfeifen. Vorher machen sie gar nichts.
Ich muss manchmal schmunzeln, weil unsere Hörer hier im Podcast, die haben schon vor 4 Jahren das gehört und auch gelesen und ja nicht nur bei uns, auch bei anderen freien Journalisten und haben sich ihr eigenes Bild gemacht. Und wenn man dann so sieht, wie jetzt die Mainstreamer ganz zögerlich oder die Politiker, wir wollen eigentlich gar nicht darüber reden. Und in Wahrheit liegt alles längst in der Luft, ist im morphogenetischen Feld und wartet eigentlich nur, dass diese große Blase angepiekt wird und offenbar wird, was offenbar werden muss.
Naja, und wir sind natürlich auch wirklich eine mittlerweile so tolle Gemeinde geworden. Das macht ja so viel Spaß mit der Gemeinschaft, mit euch so zusammenzuarbeiten. Wenn wir sehen, was da so an Mails reinkommt, was da geschrieben wird, wir können das nicht alles beantworten. Und wir sehen, auf welch einem hohen Niveau sich das meiste bewegt. Das ist schon wirklich unglaublich. Das heißt, ich glaube, die meisten unserer Zuhörer, zumindest die, die uns anschreiben, die würden jeden Starjournalisten einer Nachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen intellektuell komplett in den Schatten stellen.
So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt die Aussage von Polens Regierungschef Tusk und der hat was Spannendes gesagt, meldet NTV. Ich möchte niemandem Angst machen, sagt er, hat er auch gegenüber der Welt gesagt, aber Krieg ist kein Konzept mehr aus der Vergangenheit. Er ist real und er hat schon vor über 2 Jahren begonnen. Und er sagt, die russische Invasion in der Ukraine vor gut 2 Jahren, die hat jetzt ein neues kriegerisches Zeitalter in Europa eingeläutet. Wörtlich, ich weiß, es klingt niederschmetternd, vor allem für die jüngere Generation, aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass eine neue Ära begonnen hat, die Vorkriegszeit. Ich übertreibe nicht. Das wird jeden Tag deutlicher.
Ja, und hier spricht im Prinzip ein Präsident eines Staates in einer perfidesten Ansage von einer Suggestion, um Angst zu erzeugen. Wenn jemand schon beginnt mit dem Satz, ich möchte ja niemanden Angst machen, aber, dann bedeutet das, er will Angst machen. Sonst wird er seinen Satz gar nicht so einleiten. Und das sind die primitivsten Mittel, um Menschen durchzumanipulieren, damit sie eingedampft werden und dann irgendwann hinter allem herrennen. Ja, der Krieg ist geplant und Herr Tusk outet sich damit natürlich auch als ein einfacher Handlanger der Kriegsindustrie. Entschuldigung, aber das macht mich richtig wütend, wenn ich sehe, wie schlecht es auch gemacht wird. Es ist so dramatisch schlecht, allein die Formulierung und wie sich dann ein, ich weiß nicht, welches Medium das war, die das gerade gemacht haben.
Wer Welt war? Und NTV.
Welt und NTV. Wie fühlt sich ein Journalist, der solche Sachen dann übersetzt, dann, ich will Ihnen keine Angst machen, aber, also wie fühlt man sich da? Das ist doch eine reine Psychoterrororganisation, die dahinter steht und das Ganze wird dann einfach so verbreitet. Billig.
Du bist ja richtig wütend.
Ja,
also nur jetzt mal ganz ehrlich, wenn er das gegenüber der Welt sagt, da kann der Journalist nun gerade mal gar nichts dafür.
Nein, aber wie fühlt sich ein Journalist, wenn er so etwas übersetzt? Und es wird ja im Prinzip dann auch nicht mehr in irgendeiner Form kommentiert, wo sie doch sonst alles kommentieren. Wenn in irgendeiner Form ein Bericht genannt wird von einem AfD-Politiker beispielsweise, wird immer mit einem Unterton gesagt, nach dem Motto, hat er besonders hervorgehoben und immer dieser Hinterton nach dem Motto, naja, wir wissen ja, wer es gesagt hat. Das kann man ja so einbetten. Und wenn man hier die Dinge einfach so rüberbringt, merkt man, wie diese Propagandamaschinerie durch die gesamten Massenmedien inklusive der führenden Politiker europäischer Staaten hier inszeniert wird.
Wie würdest du dann die nächste Meldung einordnen? Herr Scholz, der ist ja deutscher Bundeskanzler, der hat sich gegen europäische Kriegsanleihen ausgesprochen, aber einige in Europa finden das richtig gut, vor allem im Baltikum. Lettlands Regierungschefin Silina, die hat gefordert, dass auf EU-Ebene Kriegsanleihen aufgelegt werden sollen, also sogenannte Defense Bonds.
Allein die Tatsache, dass das Ganze diskutiert wird, mit einem bisschen historischen Bewusstsein, müssten hier die Schweißperlen auf die Stirn der Journalisten auftreten. Der Erste Weltkrieg 1914 ist mit über 60% auf der Basis von Kriegsanleihen überhaupt erst möglich geworden, mit unendlich vielen Toten, mit unendlich vielen Leid. Und dieser Erste Weltkrieg war verantwortlich für die Weimarer Republik, die automatisch auch in den Zweiten Weltkrieg führte und, bis zur heutigen Zeit. Das heißt, diese Kriegsära seit 1914 ist entstanden auf der Basis von Kriegsanleihen. Das heißt, der Staat hat sich verschuldet mit der Argumentation der Verteidigung. Es wird ja nie von Angriffen gesprochen, man verteidigt sich ja immer, um dann im Prinzip in den Krieg hineinziehen zu können. Ich frage mich, wo bleibt das historische Bewusstsein, irgendwann einmal aus der Geschichte auch nur einen Hauch zu lernen? So viel Ignoranz ist wirklich nicht ganz leicht. Aber ein schwerer Tag heute für mich.
Ja, das macht nichts, Andreas. Da kommst du durch. Ich bin bei dir. Ich gebe dir nachher deine Tropfen. Und also vielleicht mal ganz kurz noch. Kannst ja jetzt nur sachlich orientiert drauf antworten, wenn es geht. Also es heißt hier, das sagt die Premierministerin Silina aus Lettland, Russland sei für die EU eine existenzielle Bedrohung und hat vorgeschlagen, auf den derzeit 1,2 Billionen Euro schweren Gemeinschaftshaushalt zurückzugreifen. Allerdings, sagt sie, dürfe man auch die Idee einer gemeinsamen Schuldenaufnahme zu diesem Zweck nicht von vornherein ausblenden. Die europäischen Verträge und die bestehenden Vereinbarungen sehen eigentlich nicht vor, das selbsternannte Friedensprojekt über den gemeinsamen Haushalt hochzurüsten. Was heißt denn das überhaupt, dass man das mit dem Haushalt verknüpft?
Also ich sehe hier eines. Man will jetzt die Schuldenspirale ins Unendliche nach oben treiben, um sie dann in die Sprengung zu bringen, um sie dann zu zerstören. Und dieser Zerstörungsprozess, dieser gigantischen Schuldenspirale, wird der eigentliche Deal sein, der Agenda-Konstrukteure, die hinter diesem ganzen Wahnsinn stehen, nämlich die Umverteilung, dass die Masse alles verlieren wird, was sie hat an Vermögen. Ob das ihre ETF-Fonds sind, die über Clearingstellen dann plötzlich eingezogen werden, ist den meisten gar nicht klar, wie gefährlich diese Dinge sind. Deshalb mache ich auch immer wieder diese Webinare. Ob das jetzt die Aktien sind, ob das die Immobilien sind, die im Preis dann durch künstlich gesteuerte Deflationen, das folgt nämlich, diese Überbordung der Schuldenspirale, die jetzt gemacht wird unter dem Deckmantel des Krieges oder der Verteidigung, führt zu einer Katastrophe, die einen Einbruch symbolisieren könnte. Und ich glaube, die Zeit seit 1971 der Inflationshysterie durch die Abschaffung des Goldstandards vom US-Dollar, die nähert sich jetzt langsam dem Zenit. Und das ist alles, was dahinter steht. Es geht weder um Krieg noch um Klima, noch geht es um Corona, noch geht es um Ukraine-Krieg. Es geht um das Finanzsystem.
Herr Scholz findet das alles nicht so interessant, also der ist der Sache nicht unbedingt zugeneigt. Wie bitte?
Er ist der Sache nicht gewachsen, ja.
Du bist aber heute richtig drauf. Mein lieber Freund, was gebe ich dir jetzt nur? Vielleicht ein bisschen, wie heißt das?
Baldrian,
das wollte ich gerade sagen, aber dann pennst du mir hier ein, das hat auch keinen Sinn.
Ja, das stimmt, ja. Ich bin jetzt wieder ruhig, entschuldige.
Ja, also auf jeden Fall hatte ja schon zu Beginn des Monats Industriekommissar Thierry Breton seine Strategie für die europäische Verteidigungsindustrie präsentiert. Vorerst 1,5 Milliarden Euro sollen für ein sogenanntes europäisches Verteidigungsinvestitionsprogramm zur Verfügung gestellt werden. Und perspektivisch sieht Herr Breton eigentlich noch mehr Luft nach oben. In Wahrheit ist die Rede von Hunderten Milliarden Euro, die Herr Breton mobilisieren möchte. Und dafür will er unter anderem die Europäische Investitionsbank mit einbinden.
Und da wird es dann interessant. Und da sehen wir jetzt, es geht um die Weltstaatsverschuldung. Wir haben eine Weltverschuldung von ungefähr 300 Billionen Dollar. Das sind 300.000 mal eine Milliarde. Das ist die Verschuldung, die wir haben auf dieser Erde. Und die wird jetzt nochmal aggressiv nach oben getrieben. Und ich sage, diese Schulden sind nicht abbaubar auf natürlichem Weg, auch nicht einfach abschreibbar, ohne dass dabei die gesamte Situation zusammenbrechen wird. Aus diesem Grunde glaube ich an eine Inszenierung, die vor uns liegt und klingt jetzt wieder verschwörungstheoretisch, dass man einen natürlichen oder natürlich wirkenden Crash durch Krieg oder sonst was inszeniert, um damit den großen Umverteilungspakt dann eben halt zu besiegeln. Und die Menschen werden dann zum Schluss glücklich sein, dass sie ihr Leben noch behalten haben und dabei waren sie gerne bereit, ihr gesamtes Hab und Gut eben halt auch zu verlieren. Nicht umsonst gab es, wir sind in einer Situation wie 1928, 29 und als man 33 das Goldverbot dann eingeführt hatte auf der Welt, weil das die einzige Möglichkeit war, sein Vermögen noch in irgendeiner Form zu sichern, da wussten wir, wo wir landen werden. Ein Goldverbot glaube ich nicht, dass wir das wieder bekommen werden, aber es werden jetzt andere Möglichkeiten geben, nämlich über die digitalen Währungen, nämlich individuell die Menschen darüber zu enteignen. Das ist alles so kompliziert. Ich merke schon anhand deines Gesichtes, ich gehe zu weit.
Nein, nein, es sind ja immer interessante Zusammenhänge. Nur wenn wir so große Listen haben, was wir noch alles hier heute besprechen wollen und da jedes Mal wir bei Adam und Eva wieder, ja, du machst Webinare über diese Themen und da wird auch eins gerade angekündigt. Das findet, glaube ich, am 4. April statt, da können auch Fragen gestellt werden, oder? Geht das?
Ja, ja.
Ja, also da könnt ihr auch Fragen stellen, was euch interessiert. Wir wollen jetzt in das Thema RKI gehen, die RKI-Protokolle, die von Paul Schreier und seinem Kollegen auf Multipolar auf dieser Plattform veröffentlicht wurden. Die haben ja die Herausgabe gerichtlich herbeigezwungen und jetzt sind aber so viele Stellen geschwärzt und manchmal sind es seitenweise Schwärzungen, gerade wenn es um brisante Themen geht. Und wir wollen mal ganz kurz nur in eine Art aktuellen Stand gehen, weil diese Files jetzt auch von mehreren Medien durchleuchtet werden und jeder einen möglichen Beitrag beisteuert, also beispielsweise Report 24. Die haben sich das Thema Testzentrenbetrug vorgenommen. Und hier heißt es in einer Meldung, weil man die von gierigen Testzentrumsbetreibern gemeldeten Zahlen nicht kontrollierte und Betrug damit Tür und Tor öffnete, zerstörte man sich selbst offenkundig auch den letzten Rest einer Datenbasis. Auf die RKI-Analyse darf man gespannt sein. Angeblich soll sie in Kürze fertiggestellt werden. Und jetzt bereits hinter den Kulissen wird rege debattiert. Und damit bestätigen sich schon wieder die Argumente sogenannter Verschwörungstheoretiker, die mit Beginn der Corona-Maßnahmen auch diese Maßnahmen angezweifelt haben, nämlich: Gibt es überhaupt Ergebnisse aus diesen Tests oder gab es die, die zuverlässig waren?
Also der Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, der ist hier wieder ganz deutlich. Nach den Methoden wird gearbeitet. Wir haben hier im Prinzip gekaufte Personen mit einem tollen Outfit und mit wissenschaftlichem Hintergrund und mit tollen Titeln, die die gesamte Wissenschaft verraten und verkauft haben und damit letztendlich einer politischen Agenda gedient haben. Das ist das, was dahinter steht. Und das Interessante ist ja, die Dimension wird ja jetzt so langsam erst deutlich. Wenn wir uns die IPCC-Berichte und so weiter ansehen, dann haben wir beim Klima ja genau dieselben Situationen, mit welchen Methoden da gearbeitet wird. Aber zurück jetzt eben halt zu den RKI-Fallzahlen und so weiter. Wir haben gesehen, dass hier mit falschen Zahlen Daten wild operiert wurde, die wissenschaftlich in keiner Form belegbar war. Und das Interessante ist, dass ein Herr Lauterbach noch nicht zurückgetreten ist. Meine, der hat ja schon 1000 Möglichkeiten gehabt, bei dem, was er die Menschen mittlerweile belogen und betrogen hat, auf der gesamten Linie. Aber er bleibt immer interessanterweise.
Ich finde ihn spannend jetzt. Also ich fand ihn immer ganz furchtbar. Jetzt finde ich ihn spannend, denn weißt du, mit wem ich ihn vergleiche? Das ist meine persönliche Meinung. Mit dem Oberaffen. Es gibt doch diese schöne Geschichte von Manfred Küber, vor 100 Jahren geschrieben, der Oberaffe, der politische Oberaffe, der immer die Schwurhand hebt und schwört, dass alles richtig ist. Aber dann kommt die große, gefährliche Frau Tigerin und plötzlich ist der Oberaffe auf dem Baum und alle haben Angst vor ihr. Und die droht ihm und er sagt, ich bin ja gar nicht der Oberaffe. Und das sagt Lauterbach auch, ich war doch da gar nicht im Dienst, das war doch der Herr Spahn. Was habe ich denn damit zu tun? Also die Bild, die ist gestern mit einem erstaunlich kritischen Bericht in die Öffentlichkeit gegangen. Überschrift, Protokolle geschwärzt, es geht um die Impfung. Diese Corona-Geheimnisse verbirgt die Regierung. Alleine mit der Überschrift wird schon klar gemacht, dass da etwas im Argen liegen könnte. Jetzt auch angekommen bei den ganz großen Mainstreamern. Und hier heißt es, die Dokumente sind stellenweise über Seiten geschwärzt, die Informationen somit unlesbar. Welche Geheimnisse will die Regierung hier verbergen? Und dann werden ein paar Beispiele genannt. 19. März 2021. Es geht um ein Update zu Impfungen, allerdings fast komplett geschwärzt. Konkret enthalte die Passage Informationen zu Impfnebenwirkungen und Beratung verschiedener Behörden, wie bei den Empfehlungen einzelner Impfstoffe vorgegangen werden soll.
Ja. Und an dieser Stelle, da geht bei mir sofort ein Bild auf. Ich denke an die Menschen, die damals in Berlin, in Deutschland, überall auf die Straße gegangen sind und ihre Freiheit verteidigt haben, gegen den Angriff sich impfen lassen zu müssen. Man hat das dann natürlich so ganz unterschwellig gemacht, nach dem Motto, dann nimmst du am normalen Leben eben nicht mehr teil. Man hat die Leute eben halt wirklich verachtet, man hat sie kriminalisiert, man ist mit Polizisten drauf losgeschlagen und hat sie niedergeknüppelt. Das sind die Bilder, die sich bei mir nun auftun. Und wir dürfen diese Bilder nicht vergessen. Es geht nicht um Rache, es geht um Gerechtigkeit. Und genau das können wir hier erkennen. Es wurde eben halt mit diesen Methoden gearbeitet, die mangelhaft waren. Das haben viele Menschen erkannt. Und die Medien, die jetzt noch schnell aufspringen und sagen, was hat denn der Herr Lauterbach und der Spahn da gemacht? Auch das möchte ich mal noch sagen. Das waren diejenigen, die über die Kritiker ganz dramatisch berichtet haben, sie als rechte Schwurbler oder eben halt als Corona-Leugner bezeichnet haben. Und die wechseln jetzt mal alle das Fähnchen. Es ist alles so erbärmlich. Auch die großen Massenmedien gehören einfach dazu.
Ja, wobei, als das losging hier, einige am Anfang zumindest noch kritisch gewesen sind. Dann gab es irgendwie wie von Zauberhand eine Art Einordnung, so ist es mir jedenfalls vorgekommen, immer nur meine persönliche Meinung. Ja, und Bild schreibt weiter, es wurden also mögliche Ursachen für das Auftreten von Nebenwirkungen diskutiert. Und Bild schreibt eine wichtige Information, denn manche Menschen leiden bis heute unter den Folgen der Corona-Impfung. Hier wird es zumindest jetzt doch bitte mal ganz klar beschrieben und erwähnt. Dann gibt es eine Meldung in diesen Protokollen vom 15. April 2020. Die Experten reden über eine geschwärzte Entscheidung, die die Impfstoffentwicklung verkürzen könnte, aber wegen des Risikos gut kommuniziert werden müsste. Alleine das, da bekomme ich Puls. Hinter dem schwarzen Balken verbergen sich ein Pharmaunternehmen, das dazu eine Studie durchführen will, und die Frage, ab wann der Impfstoff genutzt werden soll. Grund für das Geschwärzte heißt es offiziell berechtigtes Geheimhaltungsinteresse des Pharmaunternehmens.
Ja, das heißt, das Pharmaunternehmen und deren betrieblichen Situation stehen über dem Recht der Bürger, über dem Recht der Politiker und über dem Recht der Menschheit insgesamt. Spätestens hier wird ganz deutlich, dass wir diese Totalprivatisierung haben, nämlich der Großkonzerne, die mittlerweile in der Lage sind, die Regierungen wie kleine Kasperletheater im Prinzip über die Bühne hüpfen zu lassen, je nachdem, wie sie gerade wollen. Und wenn dann Frau von der Leyen, die ja bekanntermaßen dann mit dem Chef von Pfizer dann per SMS und so weiter Milliardenaufträge vergeben hat, und wir wissen, dass in der EU ja natürlich auch die Schmierung und die Korruption ja gang und gäbe ist, und wir wissen, wie viel Millionen und Abermillionen da offenbar innerhalb der Abgeordneten dort hin und her fließen. Es ist ein einziger Sumpf, um an dieser Stelle hier mal Donald Trump noch mal wirklich zu zitieren, der das schon vor Jahren deutlich gemacht hat. Das ist ein gigantischer Sumpf. Und dieser Dreck, der kommt jetzt nach oben. Und das lässt mich dann wieder entspannen.
So, und dann geht es hier noch weiter. Es geht um ganz konkrete Impfstoffe oder einen ganz konkreten, möglicherweise wichtige Informationen für Betroffene, heißt es hier. Diese geschwärzte Passage, die enthält eine Besprechung zwischen Deutschland und drei Nachbarländern zu Nebenwirkungen eines bestimmten Impfstoffs und wie die Staaten damit jeweils umgehen. Also das klingt ja fast wie Gleichschaltung. Das kann man doch ausschließen.
Naja, genau. Aber diese Gleichschaltung, die ist natürlich genau das Gang und Gäbe in der heutigen Zeit. Und aus diesem Grunde wurde natürlich auch keine Transparenz, sondern intransparent. Man hat also gebaut, man hat die Menschen in ideologische Blasen hineingepackt, hat die verschlossen und dann versucht medial von allen Informationen, die sachlicher Natur sein könnten, fernzuhalten. Wir denken da an Herrn Bagdi, wir denken da an Herrn Wodak beispielsweise, die ganz deutlich genau das Gegenteil gesagt haben. Und das sind nicht irgendwelche Verschwörungsschwurbler, sondern Wissenschaftler der ersten Güte.
Ja, und der Nordkurier, der ist auch mitten in der Aufarbeitung. Die haben sich offenbar vorgenommen, alle Protokolle durchzuarbeiten. Die haben auch schon auf ihrem Portal einiges veröffentlicht und die gehen eben auch auf diese Besprechung zwischen Deutschland und drei namentlich genannten Nachbarländern ein. Und da heißt es, konkret geht es um den Umgang mit Nebenwirkungen eines bestimmten Impfstoffs. Die geschwärzte Passage betrifft die Vorgehensweise der verschiedenen Staaten sowie deren jeweilige Position hierzu. Dabei handelt es sich um vertraulich übermittelte Informationen, deren Bekanntwerden zu außenpolitischen Verwerfungen mit den entsprechenden Staaten führen könnte. Das Bekanntwerden der Informationen kann damit nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen haben.
So, und das Ganze klingt für mich nach einer Kriegsterminologie. Wie Frontlinien zwischen dem Feind, das sind offenbar die Menschen, und eben halt die Verbündeten, das sind eben halt die Politiker, die Medien und die entsprechenden Pharmakonzerne. Und an dieser Stelle muss doch mal die Frage gestellt werden, ist das eigentlich eine Frage für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag? Wenn hier nämlich diese Terminologie des Krieges alleine schon die Vermutung für mich zumindest offenlegt, dass hier ein Krieg gegen die Menschen geführt haben, dann haben wir es also mit einem Kriegsverbrechen zu tun, wenn es sich um ein Kriegsverbrechen handelt. Ich bin, wie gesagt, für die Unschuldsvermutung. Was mich hier stört, ist, es ist im Prinzip irgendwie nur ein politisches Thema, dass es politisch aufgearbeitet werden muss und schlimmstenfalls müssen Politiker zurücktreten und bekommen dann weiter ihr Salär oder ihre Pension. Was ist mit einem Stefan Kohn? Stefan Kohn ist der Mann, der die Sachen aufgedeckt hat, damals 2020 im Juni mit Hammer and Dance Papieren, ist an die Öffentlichkeit gegangen, steht heute vor Gericht und klagt durch, dass er wieder auf Einstellung in seine Behörde, ins Bundesinnenministerium war er, da war er für kritische Infrastruktur tätig und auch, dass er seine Pension behält. Die will man ihm nämlich streichen. Das Ganze erinnert mich an Julian Assange, der im Prinzip die kriminellen Machenschaften der Vereinigten Staaten von Amerika in der Kriegsführung offengelegt hat und seitdem von den USA gejagt wird. Und genauso kommt es mir vor wie Stefan Kohn, der nämlich auch eine Art Julian Assange in einer natürlich anderen Version ist, aber letztendlich auch offengelegt hat, die tatsächlichen kriminellen Vorsätze, die Menschen eben halt in diese Spritze reinlaufen zu lassen. Und der wird jetzt gejagt.
Ein äußerst mutiger Mann, der damals sich absolut wissenschaftliche Expertise an die Seite geholt hat, mit Dr. Gunther Frank, mit Professor Stefan Hockerts, mit Bakti, mit vielen anderen, die Wodak war auch dabei, die ganz konkrete Warnungen ausgesprochen haben. Und er hatte intern gewarnt, keiner wollte es hören, dann hat er es rausgeschickt, in die Ministerien, aber auch in die Länder. Und so ist das dann überhaupt durchgestochen worden und ist, glaube ich, als erstes bei Tichy gelandet, wenn ich mich nicht irre. Tichy hatte ganz umfangreich darüber berichtet und die Welt später dann auch, dankenswerterweise. Und so sind wir ja alle in diese Thematik eingestiegen. Und diese Dinge dürfen wir nicht vergessen. Dieses Hammer-and-Dance-Papier, das also ganz vorsätzlich den Menschen schaden sollte. Und diese Protokolle jetzt, die RKI-Protokolle, die Paul Schreier mit seinem Multipolar-Magazin freigeklagt hat, die üben jetzt jeden Tag mehr massiven Druck auf die politischen Akteure aus, sodass eben Gesundheitsminister Lauterbach gestern die Flucht nach vorn angetreten hat und erklärt hat im Deutschlandfunk, er habe jetzt veranlasst, dass die Protokolle weitestgehend entschwärzt werden sollen. Andreas, weitestgehend heißt ja, auf gar keinen Fall will man alles offenbaren. Aber wenn man doch nichts zu verbergen hätte, wäre es doch überhaupt kein Problem.
Du spürst ganz deutlich, wie hier eine organisierte Kriminalität aufgeflogen sein könnte, die Vermutung wird immer härter, wenn man das Ganze sieht. Die Reaktion, dieses aufgescheuchte Sein, diese wilden Schutzbehauptungen, heute etwas anders zu sagen, als man gestern noch gesagt hat. Es interessiert überhaupt keinen mehr. Man widerspricht sich im Sekundentakt mittlerweile und wir merken, sie haben die Kontrolle komplett verloren. Das ist das Entscheidende. Und sie versuchen jetzt, sich untereinander, ich möchte nicht wissen, was untereinander für einen Druck gemacht wird. Ich möchte nochmal auf die Frau Büchs damals nochmal zurückkommen, die vom Ethikrat, die ja ganz deutlich Warnungen ausgesprochen hat an die Kollegen von den Medien nach dem Motto, sie kommen nicht ungeschoren davon, wir sitzen nämlich alle im selben Boot. Das war ganz mehr als deutlich.
Ja, das hat sie ja schon im November gesagt. Es gibt aber auch jetzt neue Aussagen, wo sie sich auch aus der Affäre ziehen will, genauso wie Lauterbach. Der hat also gesagt im Deutschlandfunk, dass die Prüfung eine Zeit lang dauern kann, vielleicht 4 Wochen, aber dann könne es eine deutlich stärker entschwärzte Variante geben. Und er wies explizit darauf hin, ich möchte betonen, ich hatte mit den Protokollen, also mit der Frage, wird er geschwärzt oder nicht, nichts zu tun. Ich sehe schon wieder die Schwurhand des Oberaffen. Ich habe die entschwärzten Protokolle selbst auch gar nicht gesehen. Und weiter sagt er wörtlich, damals, als die wichtigen Entscheidungen getroffen worden sind, war ich ja nur beratend tätig. Es geht ja auch um die Bewertung der Arbeit meines Vorgängers im Wesentlichen. Ich war noch nicht im Amt. Ja, wer ist der Vorgänger?
Ja, es ist auch so charakterlich so besonders zu beurteilen, finde ich. Und dann spricht er nebenbei davon, dass dieses Entschwärzen, denn jeder schwarze Balken schreit ja nach Verdeckung, schreit ja nach Kriminalität, schreit ja danach, dass die Leute merken, hier wird verschleiert, hier wird vertuscht und dass man versucht, Zeit zu retten. Und wenn er sagt, das dauert noch 4 Wochen, um einen schwarzen Balken wegzubekommen, dann fällt das natürlich genau in einen Zeitraum, wo wir immer näher an die WHO-Beitrittssituation kommen in diesen Vertrag. Wir dürfen das nicht vergessen, um welche Dimension es hier geht. Und wenn man jetzt versucht, die Zeit so rauszuzögern, so kommt es mir vor, um den Vertrag völkerrechtsverbindlich mit der WHO, das heißt mit der Organisation der Pharmaindustrie, letztendlich zu unterzeichnen. Und dann erst im Nachhinein kommen die Dinge raus, dann wird es wesentlich schwerer, diesen Vertrag anzufechten. Aber auch da bin ich sicher, das wird stattfinden, weil dieser Erweckungsprozess hat eine Dimension erreicht. Auch wenn viele Menschen sagen, ihr kennt das vielleicht auch in eurem eigenen Umfeld, dass der eine oder andere sagt, nun lass doch mal, ist doch egal. Ich fand das damals auch doof, ich habe mich impfen lassen und so weiter, aber es ist doch jetzt vorbei. Wir müssen uns jetzt um die Zukunft kümmern. Nein, wie wollen wir jemals etwas ändern, wenn immer wieder dieselben Leute mit diesen Machenschaften durchkommen?
Genau, und deswegen nerven wir hier auch manchmal, zugegebenermaßen, aber wir halten es für wichtig. Ihr Lieben, und wir kommen jetzt mal zum Thema grüne Politik oder die Politik der Grünen Partei, wo sich ja das Antlitz des Landes schwer verändert hat in den letzten 2 Jahren, wie es der Superminister Habeck angekündigt hat. Und ja, das geht also weiter. In einem der besten Kernkraftwerke der Welt beginnen jetzt die Metallsägen ihre Arbeit, schreibt Tichys Einblick. Denn in Isar 2, in diesem Kernkraftwerk östlich von München, wurde die Genehmigung für den Abbruch erteilt. Die Zerstörung beginnt jetzt. Unter weitem Beifall wird eines der leistungsfähigsten Kraftwerke verschrottet. Es fällt grünem Vernichtungswahn zum Opfer. Aber das ist es nicht alleine. Am Ostermontag werden mehrere Kohlekraftwerke stillgelegt, was einen erheblichen Teil der Stromversorgung wegfallen lässt. Diese Maßnahme, ebenso von Wirtschaftsminister Habeck vorangetrieben, wird ohne konkreten Ersatz umgesetzt. Insgesamt sind es 15 funktionierende Kohlekraftwerksblöcke. Das ist der ausgearbeitete Plan des Ministeriums und der Bundesnetzagentur. Diese 15 funktionierenden Kohlekraftwerksblöcke werden nach den Osterfeiertagen abgestellt und ohne Ersatz vom Stromnetz genommen. Deutschland verliert so von einem Tag auf den anderen einen wesentlichen Teil seiner Stromversorgung, die ja sowieso schon auf Kante genäht ist.
Ja, das ist das Verrückte. Wenn man weiß, wie Strom produziert wird, dass der Strom, der produziert wird, in dem Moment auch verbraucht werden muss und umgekehrt. Das ist also ein ganz wichtiger Prozess und man aus diesem Grunde permanent Puffer braucht. Und das ist Schwierigkeit. Wenn also ganz viele Leute Strom brauchen, wenn sie nach Hause kommen, muss viel Strom nachproduziert werden. Deshalb hatten wir die Gaskraftwerke, die nämlich ganz schnell durch Hochfahren, durch mehr Gas, ganz schnell mal eben mehr Strom produzieren konnten. Das ist bei Kohle oder auch bei Kernkraft weitaus schwieriger, weil das ist einfach behäbiger, bis das reagiert. Und wenn man jetzt auch noch die Kohlekraftwerke auch noch abschaltet, dann ist da im Prinzip gar nichts mehr. Ich habe das Gefühl, man baut jetzt diesen Wirtschaftsstandort Deutschland so ab, in den umliegenden Ländern, Frankreich, Polen beispielsweise, werden die Kraftwerke gerade aufgebaut, um die Unternehmen, die gesunden, die es gibt in Deutschland dort, abzugreifen, Deutschland quasi zu zerstören. Und 100 Kilometer weiter steht dann ein polnisches Atomkraftwerk und da ist dann das deutsche Unternehmen und produziert dann in Zukunft da. Und Deutschland fällt dann quasi in eine Armutsstruktur. Das ist offenbar das erklärte Ziel.
Diese Seelenruhe, mit der diese Themen behandelt werden in den Mainstream-Medien oder auch in den Mündern öffentlicher Personen, auch Prominenter. Diese Seelenruhe, die gleicht für mich einem Donnerhall. Es passiert buchstäblich nichts, Andreas. Es gibt kaum jemanden, der aufschreit, der etwas dagegen unternimmt. Lass es uns bitte nochmal in allen Einzelheiten sagen, was gerade passiert. Also da werden die Kernkraftwerke zerstört und jetzt werden nach Ostern 7 große Braunkohleblöcke und 8 Steinkohlekraftwerke abgeschaltet. Und im Konkreten, falls es euch interessiert, betrifft es die Blöcke C, D und E des Braunkohlekraftwerks Neurath in Nordrhein-Westfalen, die insgesamt eine installierte Leistung von 1500 Megawatt aufweisen. Damit fällt ein wesentlicher Teil der Leistung des größten Kraftwerks in Deutschland und das zweitgrößte Braunkohlekraftwerk Europas weg. Des Weiteren sollen die Blöcke E und F des Braunkohlekraftwerks Niederaußem, ebenfalls NRW, wegfallen. Im Osten Deutschlands fallen der Block E und F des ebenfalls mit Braunkohle befeuerten Kraftwerks Jenschwalde in Brandenburg weg, mit einer Leistung von 1000 Megawatt. Dazu kommen noch mehrere Steinkohleanlagen, beispielsweise das schon etwas im März 2024 vom Netz weggenommene Kraftwerk Bremen-Farge mit einer Kapazität von 350 Megawatt, meldet Apollo News. Insgesamt wird am Ostermontag eine installierte Leistung von 4,4 Gigawatt vom Netz gehen. Auf einen Hieb, heißt es hier, verliert Deutschland also 2-4% seiner Stromverbrauchsdeckung.
Ja. Und dann sind die gleichen Politiker die Dummköpfe, die so etwas anordnen. Für mich sind das einfach nur Dummköpfe. Es sind dumme Menschen, die ideologisch verblendet sind und solche irrsinnigen, absurden Entscheidungen treffen. Und die wundern sich dann, dass die Leute immer weniger Elektroautos kaufen wollen und wollen jetzt noch ein Gesetz dann machen nach dem Motto, dass sie es dann eben müssen. Das heißt, es spürt doch jeder, dass das Ganze absurd ist. Man braucht doch kein Abitur, man braucht eigentlich nur ein ganz kleines bisschen logischen Menschenverstand, um diese Dinge zu erkennen. Und was du gerade sagst, die Dreistheit der Wohlhabenden, die im System sich eingebettet, eingenistet haben, die dann sitzen, wenn ich sehe, wie wir uns hier drüber aufregen, ich mich jeden Tag dreimal aufrege, du kennst ja hier meine Situation, wenn ich mich hier ärgere, richtig, wenn ich das sehe. Wir könnten ja hier auch sagen, okay, wir sind hier warm und trocken, aber das ist nicht die Frage. Wir sehen einfach, dass unser Land dort, unsere alte Heimat, auch die vielen Menschen, die wir kennen und schätzen und lieben, dass die natürlich alle mit in diesen Wahnsinn reingetrieben werden. Wann hört das endlich auf? Übrigens, Deutschland ist nicht verloren, um das auch ganz klar an der Stelle zu sagen. Es ist ein Wiederaufbau möglich, aber je länger es dauert, desto schlimmer wird der Aufprall.
Herr Habeck hat keinen Ersatz für die jetzt wegfallenden 4,4 Gigawatt. Er steuert, wie es hier heißt, mit der Abschaltung blind weiter in die Richtung Stromknappheit. Und die Grünen bejubeln die Abschaltung. Also man nennt das hier einen ganz großen Tag. Und wenn man sich aber jetzt anschaut, was alles nebenbei noch so passiert ist, das ist hier eine Meldung von der Welt, dass der, haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt, der Solarmodulhersteller Meyer Burger seine Produktion in Freiberg in Sachsen stoppt. Die Mitarbeiter erhielten die Kündigung, das war ja eins der großen Hoffnungsprojekte von Herrn Habeck. Das Wirtschaftsministerium nennt diese Nachricht bedrückend und will sich für Fördermöglichkeiten für die Solarbranche auf EU-Ebene einsetzen, heißt es hier. Und ja, man sei enttäuscht, aber man sei sich der sehr ernsten Lage der deutschen Solarunternehmen bewusst. Ja, sagt Herr Habeck bzw. sein Ministerium und stehe im regelmäßigen intensiven Austausch mit der Branche. Ja, und Meyer Burger, die haben das endgültige Aus für diesen Standort besiegelt. Das Unternehmen klagt schon länger über die Konkurrenz durch billige Module aus China und der ganze große Solarmodulhersteller, Produktionsstätten-Märchen, Erzählerei ist genauso eine Farce wie die großen Windparks, wo ja auch die Projekte jetzt abgeblasen werden, weil sie viel zu teuer werden.
Naja, und wenn die Chinesen jetzt natürlich da in den europäischen Markt reingehen, dann wird einem natürlich auch vieles ganz klar. Denn die spielen ja eine große Rolle, weil sie in vielen deutschen Unternehmen auch beteiligt sind und die Wirtschaftspolitik in Deutschland maßgeblich auch mitsteuern. Und wir sehen jetzt, dass auch ein Solarunternehmen, die Solar- oder eben Windkraftanlagen bauen, selbst Strom brauchen und kalkulierbare Preise auch der Energien. Und wenn sie die nicht haben, sind sie natürlich auch zu teuer in ihren Produktionseinheiten. Und hier schließt sich der Kreis, dass selbst diejenigen, die die neue Wirtschaft nachher ausmachen sollen, nach dieser Ideologie von Herrn Habeck, dass sie jetzt im Prinzip ihre Klamotten packen und hauen ab. Was bleibt dann eigentlich zurück?
Der Gabor Steingart, der hat einen Gastbeitrag für den Fokus geschrieben. Gabor Steingart, früher Handelsblatt-Herausgeber, war ganz früher ja auch in der Spiegelspitze mit tätig. Und er hat einen Artikel veröffentlicht, der sich gewaschen hat. Überschrift: Grüner Selbstverrat. Als nächstes fährt die Ampel die E-Autos an die Wand. Und Steingart schreibt, also er zitiert die vollmundige Aussage im Koalitionsvertrag der Ampel: Wir machen Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität. Und er schreibt, hier kommt die unbequeme Wahrheit, 2 Jahre später. Die ökologische Bilanz der Ampelkoalition kann man, wenn man höflich sein will, als schwierig bezeichnen. Wenn man deutlicher werden möchte, darf man sie auch trostlos nennen. Solarförderung? Nein, danke. Die Förderung der Solarenergie fällt aus, hieß es gestern aus dem Wirtschaftsministerium. Die Wiederaufforstungspläne einer grünen Schlüsselindustrie, für die Ex-VW-Chef Herbert Diess bei Robert Habeck geworben hatte, sind damit vom Tisch. Weiter. Keine Mobilitätswende auf der Schiene. Diese scheitert am Bahnmanagement und den fehlenden Investitionsmitteln. Die Bahn kämpft mit sich selbst, nicht gegen die Klimakrise. Dann Deutschlands schmutzige Energieversorgung. Von einer CO2-freien Energieversorgung sind wir weiter entfernt als jedes andere westeuropäische Land. Die Gründe? Kernkraftwerke wurden abgeschaltet. Das Ausbautempo für die Stromtrassen liegt 7 Jahre hinter den Plänen. Und zum Schutz vor Blackouts müssen etwa 20 Kraftwerksblöcke gebaut werden, die zunächst mit Gas betrieben werden.
Ja, und das sind deutliche Worte von jemandem, der ja noch sehr stark Mainstream geprägt ist. Also Gabor Steingart ist für mich so ein bisschen wie die Welt auch sehr Mainstream geprägt. Aber sie haben ein paar Türen offen in Richtung alternativen Denken. Das ist zwar noch viel zu geschlossen aus meiner Sicht, aber es geht in dieselbe Richtung. Und hier haben wir ja genau dieses Paradoxon. Auf der einen Seite sollen die E-Autos die Zukunft Deutschlands sein und auf der anderen Seite wird das E abgeschafft, das heißt die Elektrizität, damit die Dinger überhaupt fahren können. Und dann wundert man sich, dass das Ganze nicht funktioniert.
Ja, also ich will da mal ins Thema ein bisschen reingehen, was er hier aufführt. Er spricht über die Elektromobilität und damit, wie der Spiegel es genannt hat, das zentrale Modernisierungsprojekt der Ampelkoalition. Und der Anteil von E-Autos am Gesamtabsatz war in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 so niedrig wie zuletzt vor 3 Jahren, als sie loslegten mit diesem Thema. Dann, der Verband der Automobilindustrie rechnet in diesem Jahr mit einem Absatzrückgang um 14%. Insgesamt sind zu Beginn des Jahres 2024 keine 3% der Fahrzeuge auf deutschen Straßen reine Elektromobile.
Also ich glaube, hier erkennen zu können, dass viele Menschen bewusst oder unbewusst erkennen, übrigens auch im Zusammenhang mit diesen RKI-Akten und dieser gesamten angeblichen wissenschaftlichen Beweise, dass auch diese Klimadebatte bald der Vergangenheit gehören könnte. Man spürt in Unterbewusstsein, dass hier genauso falsch argumentiert wird und auch diese Bilder nicht mehr lange gehalten werden können. Und wenn dann klar wird, dass diese CO2-basierte Klimakatastrophe einfach nur ein Fake war, der aufgebaut wurde durch Nichtwissenschaftlichkeit, sondern durch gekaufte Personen und Aktivisten mit wissenschaftlichem Hintergrund. Spätestens dann kommen wir in eine gesunde Situation zurück. Es gibt Verbrennermotoren, es gibt auch Alternativen, die tatsächlich umweltschonend sind. Und wir sollten uns endlich wieder der Umwelt und dem Umweltschutz zuwenden, anstatt uns mit der Klimakatastrophe ablenken zu lassen, die nur der Umverteilung des Geldes dient.
Kann jeder erstmal für sich im privaten Raum machen, dass er wirklich umweltbewusst lebt und agiert. Und damit können wir das morphogenetische Feld schon mal beginnen anzureichern. Also Steingart noch mal ganz kurz. Er schreibt, auf dem Grabstein dieser Koalition dürfte stehen, ihre Lippen waren schneller als ihre Hände. Unrealistisches Ziel. Offiziell will die Bundesregierung in 6 Jahren mindestens 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen sehen. Nach einer Prognose des Center of Automotive Management werden lediglich 7 bis 8 Millionen Elektroautos zum Stichtag erreicht, also etwa die Hälfte des angepeilten Wertes. Wenn überhaupt, das muss man dazu fügen, bei der Entwicklung jetzt gerade, wo ja nur noch gewarnt wird. Ein wichtiger Grund dafür ist ja unter anderem auch, dass der Anreiz aus dem Staatshaushalt, der sogenannte Umweltbonus, ersatzlos gestrichen wurde. Auch deshalb, weil vom Rentenzuschuss über die Kindergrundsicherung bis zum Bürgergeld die Expansion des Sozialstaats immer Vorrang genießt. Also er sagt, diese Koalition ist außen grün und innen rot. Und er stellt einen interessanten Vergleich an. Heute beziehen 5,5 Millionen Menschen das Bürgergeld, also mehr als die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland Einwohner haben. Dafür sind im aktuellen Haushalt, also für dieses Bürgergeld, 26,5 Milliarden Euro vorgesehen. Der Umweltbonus, solange er existierte, war der Politik durchschnittlich rund 1,4 Milliarden wert.
Ja, und wir sehen, dass es hier eben halt ein sozialistisch geprägtes System ist. Und für mich, ich vergleiche diese Elektrofahrzeuge ein bisschen mit den Energiesparlampen. Viele erinnern sich damals noch. Erinnert ihr euch? Da wurde von dem Staat gesagt, wir brauchen Energiesparlampen unbedingt und unbedingt und Energiesparlampen dienen der Umwelt. Und im Nachhinein stellte man fest, die Energiesparlampen waren hochgiftig, die Gase, die da drin waren, waren hochgefährlich, haben die Gesundheit geschädigt und dann plötzlich waren die weg und dann gab es LED und plötzlich stellte man fest, das geht auch alles ganz billig und ganz einfach und eben halt auch im Rahmen eines freien Marktes. Und genauso werden aus meiner Sicht die E-Autos wieder verschwinden, die sich nämlich herausstellen werden als weder CO2-neutral noch umweltschädlich, sondern als menschenverachtend durch koloniale Verhaltensmuster, die man wiedersehen kann in südamerikanischen Ländern, wo eben halt die Kobolde abgebaut werden, um eben halt Frau Baerbock zu zitieren, also das Kobalt oder dann eben halt auch andere Dinge und dass die Umweltverträglichkeit alles andere als gut ist. Die werden irgendwann in der Versenkung verschwinden und E-Autos, genau wie Energiesparlampen, das gehört dann irgendwann zur selben Ära.
Mir erscheint es eher so, das ist ein Gefühl, das mich nicht loslässt. Zerstören, auf Teufel komm raus, egal was es kostet oder es soll ruhig kosten. Denn wenn man sagt, die E-Autos sind es und wir geben euch einen Bonus, wenn ihr euch so ein Auto kauft und wir dann den Bonus einfach wieder gestrichen bekommen, dann ist doch klar, dass das gesamte Projekt scheitern muss. Entweder man plant das direkt so oder man ist einfach zu doof.
Naja, und selbst mit Bonus, selbst wenn ich ein Auto kaufe mit Bonus und bekomme von mir aus sogar die Hälfte des Kaufpreises des Autos, wenn ich das Ding nach 4 Jahren abgeben will und bekomme dann nichts mehr auf dem Gebrauchtwagenmarkt an Preisen und ich sehe Riesenhalden an Elektrofahrzeugen, die keiner mehr kaufen will, Gebrauchte, ja, was ist denn das? Das ist irgendwann Sondermüll und wird dann entsorgt werden. Das ist doch die Problematik, die da sichtbar wird am Horizont.
Ja, und zum Beispiel das Thema Ladestationen ist auch nicht ganz uninteressant in diesem Zusammenhang. Gestrichen wurde ein Programm, das mit rund 200 Millionen Euro im Jahr 2024 allein in private Ladestationen plus die dazugehörigen Solaranlagen und Stromspeicher investieren sollte. Jetzt muss jeder E-Auto-Besitzer gucken, wie er selber klarkommt. Einen solchen Vertrauensbruch, schreibt Steingart, hatte der Ampel niemand zugetraut. Ausgerechnet beim Kernthema, dem Kampf gegen den Klimawandel und für die Elektrifizierung aller Verkehre, machte sie einen Rückzieher. Die ökologische Repriorisierung von Staatsausgaben fand nie statt.
Ja. Und was ich so schade finde, ist, dass der gute Herr Steingart jetzt an der Stelle nicht sagt, nach dem Motto, können wir hier nicht mal die Klimafrage überhaupt noch mal stellen, sondern er argumentiert immer noch mit der Argumentation, wir müssen das Klima schützen, anstatt die Umwelt zu schützen und die eigentlichen Fragen auch zu hinterstellen.
Nein, das hat er nicht gesagt, sondern er meint hiermit die Ampel, dass das deren Ziel ist.
Er stellt aber die Klimadebatte dabei nicht in Frage.
Hat er aber an anderer Stelle schon.
Die Klimadebatte
selbst? Steingart selber auch. Ja, wie du vorhin richtig sagtest, ganz vorsichtig, er macht so eine Tür auf, in die Richtung hat er auch schon gemacht. Er sagt vor allem, er spricht darüber, dass natürlich die Industrie, die Automobilindustrie, längst wieder auf Verbrenner setzt. Und weil die Automobilindustrie natürlich die Gewinne braucht aus dem weiteren Verbrennerverkauf und um die Dekarbonisierung der Produkte überhaupt stemmen zu können, denn das sind ja gesetzliche Auflagen. Und er schreibt, Volkswagen, BMW und Mercedes besitzen ein Interesse daran, dass der Beschluss zum Verbrenner aus in Europa ab 2030 wieder gekippt wird. Sie haben den Charme des Scheiterns der ursprünglichen E-Strategie längst für sich entdeckt und wollen mit der abgeschriebenen Diesel- und Benzinertechnik ihre Bilanzen aufbessern. Und also man ist sich da wohl in den Aufsichtsräten und Vorständen schon einig.
Okay, dann nehme ich das zurück, was ich Herrn Steingart gesagt hatte. Dann hat er wohl keine Tür auf, sondern vielleicht ein Dachfenster. Und das habe ich übersehen. Das war wahrscheinlich zu klein an der Stelle. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich die Artikel nicht kenne, die wir hier durchnehmen werden. Und manchmal dann auch überrascht bin, was wir hier so machen. Aber unterm Strich gesehen hat er da natürlich wirklich vollkommen recht. Die Verbrennerindustrie wird wieder aufgebaut. Und ich weiß auch aus einigen zuverlässigen Quellen, dass in der deutschen Automobilindustrie hinter den Kulissen an vielen Bereichen an Verbrennermotoren und an neuen Maschinen eben halt gearbeitet wird, entwickelt wird, um dann im Wiederaufbau wieder in Gang zu kommen. Ich könnte da mehr ausholen, aber das kann ich eben halt nicht, weil es geheim läuft und bestimmte Dinge auch bei mir geheim bleiben müssen.
Das ist gut, dass du das dazu gesagt hast. Wir verraten nichts. Ganz letzte Meldung, ihr Lieben, die ist lustig und traurig zugleich. Die Tagesschau hat sie gebracht. Also in Zukunft wird es wohl so sein, dass wenn ihr einen Brief verschickt, ihr nicht mehr davon ausgehen könnt, dass er den nächsten Tag dort ankommt, im selben Land in Deutschland, wo er hin soll. Denn die Inlandspost, die bislang immer auch per Flugzeug befördert wurde, die wird künftig über den Landweg transportiert. Das heißt, es kommt die Schneckenpost wieder. Und zwar warum? Natürlich wegen Klima. Heutzutage, wo man wirklich alles unter CO2-Verringerung und Reduzierung stellt, darf ein Brief nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen. Das sagt die Post selbst. Man verzichtet auf die Brieftransportflugzeuge, um die Kosten zu senken und eine bessere Klimabilanz zu haben. Auf dem Landweg sinkt der CO2-Ausstoß pro Brief, Firmenangaben zufolge, um gut 80%. Also ich hätte es vorher nicht wissen können, dass ein CO2-Ausstoß auch einem Brief zur Last gelegt wird.
Naja, in Zukunft müssen wir aufpassen, dass wir über die Schleimspuren nicht ausrutschen. Denn wenn es die Schneckenpost ist und Schnecken, die hinterlassen ja eine Schleimspur, dann werden wir mal sehen. Und es dauert alles ein bisschen länger. Also zurück in die Vergangenheit, tatsächlich nicht zurück in die Zukunft. Das ist das, was wir hier sehen. Das Mittelalter kommt wieder.
Ja, ihr Lieben, das war's für heute an diesem Karfreitag. Wer an dem Thema Karfreitag interessiert ist, gerne das Abendgebet von Mittwoch hören. Und wer interessiert ist an der Geschichte des Oberaffen, geht einfach rein in den Kanal und gebt in die Lupe oben ein Oberaffe. Ich habe die Geschichte mal eingelesen. Dabei viel Spaß und ja, fürs Wochenende natürlich frohe Ostern.
Ja, alles Liebe hier von uns und bis bald.